Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich freue mich sehr auf dieses Interview. Es ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich weniger beschäftige. Mein Gesprächspartner hat ein Buch geschrieben und hat mich eben fasziniert, dass dort viele Stories drinnen sind. Und daher passt einerseits zum Thema Storytelling, auf der anderen Seite können Selbstständige und Unternehmer viel daraus profitieren. Ich begrüße heute Anton Dörig. Hallo Toni.
Grüß dich, Ludwig. Besten Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Ich bin schon gespannt. Wir wollen zuerst mal kurz schauen, wo du ursprünglich herkommst und wie du zu diesem Thema Sicherheit kommen bist. Sag mal kurz, wo bist du jetzt? Wo kommst du ursprünglich her? Und wie kamst du auf die verschiedenen Wege dann zu deinem heutigen Thema? Oder das machst du ja schon länger. Legen wir los da. Wo kommst du her?
Genau, ohne da zu fest ins Detail gehen zu wollen, ganz einfach gesagt, ich komme aus der Schweiz, aus der Ostschweiz und bin heute Familienvater mit zwei Kindern und glücklich verheiratet. Das heißt, die Jungs halten mich auf Trab und die Frau versuche ich auch glücklich zu machen. Was die ganze Familiengeschichte angeht und beruflich gesehen, ist es so, dass ich meinen Ursprung in der gestalterischen Branche habe. Also ich habe mal Typograf gelernt und habe das zu meinem Hobby gemacht, also einen Beruf habe ich dann gewechselt und bin ziemlich schnell dann schon in die Sicherheitsbranche reingewachsen. Das heißt jetzt heute über 22 Jahre in diesem Bereich tätig, von verschiedensten Branchen als solches im Sicherheitsthema unterwegs.
Genau, schauen wir uns mal an die verschiedenen Stationen, weil Sicherheit ja bei den unterschiedlichen Institutionen und Unternehmen auch was anderes bedeutet, da wollen wir dann noch etwas genauer werden. Aber zunächst mal, wie ist es begonnen? Was war die erste Station, was du unter dem Thema Sicherheit einpflegst?
Okay, wenn wir grundsätzlich mal davon ausgehen, dass ja Sicherheit jeder Mann oder jede Frau betrifft, ne? Also im Privaten haben wir da natürlich Situationen, die jeder fast kennt. Ich will jetzt da nicht gerade zum Beispiel aufnehmen, sondern die Frage geht ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin dann in der Sicherheitsbranche zuerst mal ins Sicherheitsgewerbe der Dienstleistung reingegangen und habe da als Sicherheitsmitarbeiter bei Veranstaltungen mitgewirkt, beim Ordnungsdienst und Bewachung und anderen Tätigkeiten.
Das war zuerst nebenberuflich, oder?
Genau. Okay. Das habe ich schon früh während meiner Ausbildung zum Typografen habe ich da schon in der Lehre begonnen, nebenberuflich zu arbeiten und habe dann die Chance genutzt, ins Festungswachkorps zu wechseln. Ja. Das ist eine Einheit der Schweizer Armee, die gibt es heute nicht mehr. Die ist dann später in die militärische Sicherheit, in die Militärpolizei integriert worden. Aber ich habe da als Spezialist Sicherheit gearbeitet. Für diejenigen, die das Festungswachkorps nicht kennen, kurz gesagt, das war früher eine Einheit, die für die Schweizer Armee die Festungsanlagen, die großen Bunker, die großen Anlagen bewacht, unterhalten und bewirtschaftet hat. Mhm. Da gab es eine Abteilung, die hat dann für Inland- und Auslandeinsätze ihre Dienstleistungen angeboten, zum Beispiel Botschaftsschutz oder die Grenzwache zu unterstützen und andere Angelegenheiten. Mhm. Ohne dass man hier was nennen möchte, das nicht zum Rahmen gehört. Bin dann zur Militärpolizei als Instruktor, also als Berufsmilitär, habe ich schlussendlich 7 Jahre in der Schweizer Armee gedient. Habe da wirklich von Militärpolizei Grenadieren, also die speziellen Einheiten betreut, aber auch Instruktoren und habe dann den Schluss gefasst, ins Zivile zu gehen. Also zurück ins zivile Umfeld, weg von Grün zu Blau. Das heißt, ich bin dann zur Kantonspolizei gegangen und musste da aber leider früher, als mir lieb war, wieder aussteigen, weil ich ja doch, das haben wir ja im Buch, gibt es ja da eine Sequenz darüber,
ja, genau.
Weil ich da einen Berufsunfall hatte, der mich dann gezwungen hat, den uniformierten Dienst komplett aufzugeben. Mhm. Das war dann für mich der erste Kontakt wieder zurück in die Privatwirtschaft. Hab da für ein Dienstleistungsunternehmen im Einzelhandel gearbeitet, im Schweizer National, also in der Schweiz ein großes Unternehmen, international vernetzt. Bin dann später in eine große Facility Management Bude, habe da mit Sicherheit für große Konzerne gearbeitet und bin heute dann schlussendlich gelandet, seit 6, 7 Jahren jetzt, im Gesundheitswesen. Ne? Mhm. Und in diesem Moment ist das jetzt für mich auch wieder ein Change, weil ich habe meine nebenberufliche Tätigkeit, die wir vielleicht noch später darauf eingehen können, zu meinem Hauptberuf dann gemacht. Das heißt, auch da die Gesundheitsbranche werde ich jetzt hauptberuflich verlassen und werde mich komplett aufs Coaching, die Beratung von Führungskräften und Unternehmen, Organisationen konzentrieren.
Du bist das jetzt in dem Sinne selbstständig mit deinem eigenen Unternehmen unterwegs.
Genau, genau. Also das heißt, kurz gesagt, ich berate, begleite Führungskräfte, Manager zu herausfordernden Führungsaufgaben und Organisationen, Unternehmen unterstütze ich und berate ich im ganzheitlichen Sicherheitsnotfallkrisenmanagement. Ja.
Gehen wir da etwas tiefer, damit wir das auch noch besser verstehen. Heute, also wie sieht so eine Beratung aus? Also wann wirst du da geholt? Also das haben wir in einem Krankenhaus, wir haben ein Krankenhaus da vor uns und die rufen dich an aus irgendwelchen Gründen oder du akquirierst einen Auftrag bei ihnen. Was machst du dann konkret?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar geht es ja darum, dass, ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, aber viele Unternehmer oder Geschäftsführer oder große Topmanager, die schauen ja Tag für Tag für fürs Gelingen vom Unternehmen. Also die sind betriebswirtschaftlich unterwegs, die wollen Gewinn, Profit machen im positiven Sinn hoffentlich und vielfach geht da das Thema Sicherheit verloren.
Ja.
Das heißt, Sicherheit ist eher ein unangenehmes Thema. Manchmal, klar, gibt es gesetzliche Vorschriften, man braucht einen Sicherheitsbeauftragten und so weiter und so fort. Deutschland, Österreich, Schweiz ein bisschen anders manchmal bezeichnet. Aber das Thema ist da schon, viele machen nichts anderes, als sie lösen das nächste Problem, das sie gerade haben, um einen Schritt weiterzukommen.
Okay.
Also sie haben irgendwo ein Problem, müssen da eine Bewilligung haben, müssen was angehen, weil sie vor einer Herausforderung stehen und lösen das und kommen zum nächsten Schritt. Und so haben sie immer sehr, sehr viel Aufwand und haben keine Grundlage. Und ich werde geholt von Leuten, wenn es darum auch geht, mal zuerst zu sagen, okay, was bedeutet das Thema Sicherheit fürs Unternehmen?
Richtig, ja.
Für diese Organisation,
ja, genau, ja.
Genau, im Ganzheitlichen, also was bildet überhaupt die Basis, was verstehen wir darunter, was müssen wir angehen, was nicht und wie baut man das auf, dass man vom Sicherheits- zum Notfall- zum Krisenmanagement kommt. Also hier doch die ganzheitliche Geschichte und da berate ich Unternehmen, sage ich jetzt mal als Institution, aber natürlich auch die Fach- und Führungskräfte, die sich mit diesen Themen oder mit Führungsaufgaben allgemein beschäftigen, weil Sicherheit ist eine Führungsaufgabe.
Da kann man auch noch dazu, das heißt dann beraten auch unter anderem Workshops mit den Führungskräften durchführen, Konzepte auch erstellen, wo was gemacht werden muss zum Beispiel.
Absolut, ja. Absolut. Ludwig, du sagst das wirklich auf den Punkt gebracht. Ich mache da nur einen kleinen Unterschied zu vielen anderen Beratern oder Beratungsunternehmen. Ich sage nicht, ich mache alles selber und ihr sollt es dann umsetzen, weil ich ja selbst die Erfahrung gemacht habe und in diesem Sinn positiv positioniert bin, sondern ich musste ja wirklich selber die ganzen Dinge umsetzen.
Ja.
Das heißt, ich war mehrmals in der Situation, von der Basis übers Management selbst das anzugehen und zu schauen, dass es nachhaltig wirkt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Begleitung von Sicherheitschefs, Verantwortlichen oder Führungskräften der bessere Weg ist, sie zu unterstützen, zu begleiten, mitzuhelfen, die Konzepte aufzubauen, eine Second Opinion, also eine Zweitmeinung vorzubereiten, zum Beispiel für eine Präsentation der Geschäftsleitung, für Konzepte und so weiter. Aber nicht, dass ich das fürs Unternehmen alleine mache, weil es ist effizienter und es wird mehr geschätzt und getragen, wenn man unterstützt, als wenn es von außen einem aufgedrückt wird.
Okay, ja. Also wenn ich es richtig verstehe, bist du so ein Mann aus der Praxis. Ja? Also nicht so ein Theoretiker, der das irgendwo gelernt hat, sondern du hast das wirklich durchlebt, Krisensituationen oder nicht mal Krisensituationen, sondern überhaupt Sicherheit einzuführen, das Thema Sicherheit zu sensibilisieren. Die Hindernisse und Hürden, die hast du in deinem bisherigen Leben, bevor du da selbstständig geworden bist, selber am eigenen Leib erlebt. Und da unterscheidest dich dann auch von den anderen Beratern, die irgendwie ein Konzept aufdrücken wollen.
Stimmt das? Ja, also ich habe da eine einfache, kurze Erklärung und sage immer, es gibt für mich drei Kategorien, Grundkategorien von Sicherheitsberatung. Die einen sind die Studierten, die Ingenieure, die Risk Manager, die das Studium gemacht haben und mit großen Zahlen, Daten, Fakten arbeiten. Dann gibt es die ehemaligen Blaulichtorganisationen oder sage ich das mal, Feuerwehr, Rettung, Polizei und so weiter. Das sind dann vielleicht Offiziere oder Kommandanten, die da mal tätig waren. Und dann gibt es noch die Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, die natürlich neben der Bewachung und der Zutrittskontrolle dann auch sagen, ich mache euch noch ein Sicherheitskonzept.
Securitas zum Beispiel, oder?
Zum Beispiel, ja. Und bei mir ist es so, ich habe alles durchgemacht, ich war überall drin in diesen drei Bereichen, ich kann das wirklich verknüpfen und da sehe ich meine große Stärke darin. Ja. Und wenn ich jemandem sagen muss, wenn du die Frage stellst, ja, was machst du denn genau bezüglich Sicherheit, dann sage ich immer, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, das heißt, wenn du ein Ziel setzt, ob als Unternehmen oder Privatperson, dann gehst du das Schritt für Schritt an auf zwei Beinen. Das eine Bein sorgt für Führung und das andere Bein sorgt für Sicherheit, für die Stabilität, das Gleichgewicht.
Ja.
Und ich hatte da schon mal ganz scharfsinnige Geschäftsführer, der hat mir gesagt, ja, aber damit haben Sie ja noch nichts Produktives gemacht. Wenn Sie nur zum Ziel hingehen mit diesen zwei Beinen, habe ich gesagt, ja, aber dafür haben Sie den Kopf, zwei Arme und zwei Hände. Und die Reaktion war die gleiche. Genau, dann hat man gelacht und dann geht's mit Humor geht's einfach ein bisschen besser und einfacher, bildlich gesprochen, wirklich Ziele zu erreichen mit Führung und mit Sicherheit.
Ja.
Und das sind halt schon vor allem die Mittelständler, und ich glaube, das ist ja auch eines der Zielpublikum, mittelständische Unternehmen, die sind da zum Teil einfach noch weit davon weg. Ne? Also die haben ihre täglichen Herausforderungen, die arbeiten, die mit Leidenschaft, mit Begeisterung sind die da mehr oder weniger dran, schauen, dass ihr Geschäft läuft, aber vergessen komplett, was da zum Thema Sicherheit oder Führung noch dazu kommt und riskieren da schon blauäugig ihre Errungenschaften, weil die Menschen gehen immer noch davon aus, dass am nächsten Tag alles so ist, wie sie am Abend davor eingeschlafen sind.
Okay, das ist nicht immer der Fall.
Nicht immer. Zum Glück ist es vielfach der Fall, aber leider nicht immer.
Nicht immer, ja. Schließen wir den Teil noch ab mit, du bist auch als Keynote-Speaker tätig. Sagen wir dort noch ein paar Worte dazu.
Genau. Ja, wie soll ich das sagen? Themeninhalte haben wir hier schon leicht angesprochen.
Ja.
Also bei mir geht sehr, sehr viel über die Leidenschaft, über die Begeisterung.
Ja.
Und ich rede nicht nur über Sicherheit, sondern ich rede über Führung und Sicherheit. Und das macht mich vielleicht aus gegenüber anderen Fachreferenten oder Keynote-Speakern, die dann wirklich nur über das Thema Sicherheit reden oder nur über das Thema Führung reden.
Ja.
Und ich kombiniere das. Also ich rede da wirklich, wenn du mit Klarheit, mit Leidenschaft und Umsetzung die Ziele erreichst, da gehört die Sicherheit mit dazu. Ich habe da viele Grenzerfahrungen gemacht in den letzten 22 Jahren.
Okay.
Unangenehme Erfahrungen, ja. Emotionale Erfahrungen. Und die bringe ich mit rein, weil das Thema Sicherheit ist eine Führungsaufgabe. Und Führen, das machen wir im Privaten, und das machen wir im unternehmerischen Kontext. Also wir führen uns selbst und wir führen Mitmenschen, unsere Umgebung und wir nehmen Einfluss auf Organisationen. Und da bin ich als Keynote-Speaker unterwegs. Das heißt, wenn es ums Thema Leidenschaft, Erfolg, Führung, Sicherheit geht, Management-Themen, kann man mich buchen. Aber meistens ist da ja auch die Erfahrung dabei, die mit reinspielt. Also mit Emotionen begeistern und nicht nur Fachreferate halten. Da ist bei mir ein Perspektivenwechsel angesagt, manchmal auch ein bisschen provokativ. Das tut ziemlich gut, die Leute ein bisschen wach zu rütteln und nicht einfach nur Zahlen, Daten, Fakten runterzulegen.
Ja, ja, genau, mit Provokation kann man herausfordern, ja. aus den Schienen, wie man so läuft, ja.
Aus der Praxis,
ja. Kommen wir jetzt zu deinem Buch. Ich halte es mal nochmal rein. Chefsache, präsentielle Führung. Ah, an wen richtet sich das und was war so der Auslöser, jetzt deine Erkenntnisse ins Buch, in eine Buchform zu bringen?
Wir haben schon kurz angesprochen, Ludwig, das ist so, dass ich wollte kein Buch schreiben für Sicherheitsleute, sondern Sicherheitsbücher, Fibeln und so weiter gibt es schon genug oder genügend. Ich wollte ein Buch schreiben, das wirklich das Thema Sicherheit transportiert, aber vor allem es geht um die Führung. Deshalb auch das Thema präsentielle Führung. Das ist eine Wortkombination, übrigens auch eine Marke, die ich eingetragen lassen habe. Und zwar geht es um das Präsenzsein und die Essenz rauszuholen und das in die Führung zu transferieren. Also präsentielle Führung. Für Führungskräfte, Fachkräfte, Unternehmer, mittelständischer natürlich, aber es geht bis zum Großunternehmen, Konzerne, aber natürlich für auch Privatpersonen. Das heißt, wenn du etwas über dich selbst wissen möchtest, wenn du gut unterhalten sein möchtest, wenn du aber das Thema Sicherheit dich interessiert, dann ist das ein ideales Buch, denn es geht nicht einfach darum, Sicherheit zu thematisieren, sondern es beginnt bei der Selbstführung, geht über die Teamführung, geht dann übers Management. Ja. Die hören ja nicht immer gerne, was man ihnen eigentlich sagen sollte.
Das geht mir auch manchmal
so. Da steht auch schon das eine oder andere in diesem Buch drin. Sagt dem Management nicht die Wahrheit, oder eben doch die Wahrheit, und endet dann über Snowflake-Krisenmanagement wieder bei der Selbstführung, bei dir als Person. Also es ist ein sehr persönliches Buch. Ich habe da ein Ziel gesetzt und das konnte ich zum Glück einhalten. Ich wollte kein Literaturverzeichnis und kein Quellenverzeichnis.
Ah.
Also obwohl es beim Springer Gabler Verlag erschienen ist und der ja als Management- und Wissenschaftsverlag da gut positioniert ist international, habe ich gesagt, nee, also Bücher abschreiben und dann irgendwo wieder auseinandernehmen und dann Vergleich zu machen, das will ich nicht. Ich will ein Buch schreiben, das für jedermann, jede Frau gut lesbar ist, unter 200 Seiten, okay, dass man das auch dann noch in die Hand nimmt und durchschaut. Und das war das Ziel, Leute, die das Thema Sicherheit und Führung näher zu bringen, ohne dass sie das Gefühl haben, sie haben da ein Fachbuch in der Hand, sondern es ist eine Mischung. Sicherheitsthema, Führungsthema kombiniert im Ratgeber, im Sach- und im Fachbuch kombiniert.
Ja. Ich bin über deine Stories, also über deine Fallbeispiele, du nennst sie Praxisbeispiele, für mich sind Stories, habe ich einen Zugang bekommen und eben auch das andere noch angeschaut. Wenn es reine Sicherheit gewesen wäre, ich weiß nicht, so, das geht vielleicht vielen so, naja, okay, ist so ein Randthema, weil du das auch immer miterlebst. Nochmal zur präsenziellen Führung. Präsenz heißt doch das, dass ich zusammen in der Gegenwart bin und wenn ich einen Mitarbeiter habe, einen Kunde gegenüber, dass ich jetzt hier diesen Kunden haben und nicht daran denke, was gestern war, vorgestern oder was dann morgen sein wird, sondern dass ich hier präsent bin, da ist das Geschenk einerseits der Gegenwart, dass ich in der Gegenwart bin. Ist es so auch so in der Richtung, die präsentielle Führung?
Absolut, absolut. Das ist ein Teil des Präsentsein oder der Präsenz, also das im Jetzt. Und es geht aber auch darum, bei dir zu sein. Deine Präsenz selbst zu haben, bei dir selbst zu sein und zu sagen, okay, ich bin präsent bei mir, ich bin selbst bei mir, ich habe da einen Zugang zu meinem Jetzt, zu meinem Hier und wie du gesagt hast, schau nicht zu fest auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft, damit man da wirklich dann diesen Aspekt abdecken kann. Und das Essentielle, das ist dann der Kern von dir, der Kern von deiner Person, deines Charakters, deines Ziels, deiner Vision, deiner Mission, die du vielleicht auch hast im Unternehmen, wenn du als Unternehmer tätig bist, und natürlich auch die Essenz deiner Botschaft und deiner Tätigkeit, deiner Aufgaben, des Auftrages. Ja. Ob das jetzt ein bisschen spirituell gesagt jetzt dein Auftrag hier auf der Erde sein möchte oder ob es dann eher unternehmerisch, betriebswirtschaftlich, so nach dem Motto, hey, was wollen wir denn jetzt hier erreichen? Was ist jetzt unser nächster großer Schritt, unser Big Picture?
Sehr spannend. Steigen wir ein. Mir sind zwei Zitate gleich am Anfang aufgefallen. Ich sage mal das erste und dann gibst du einen Kommentar dazu. Führung bedingt ausnahmslose Leidenschaft. Alles andere ist Betrug an den Menschen, Organisationen und vor allem an sich selbst.
Du, es stellt mir, wenn mir das jemand vorliest, es stellt mir jetzt gleich hier die, ich habe ja auf dem Kopf keine Haare mehr, aber am Arm stellt es mir jetzt hier gleich die Haare auf. Das zeigt, dass dieser Satz noch komplett für mich stimmt. Der hat sich manifestiert in diesem Buch und da bin ich voll davon überzeugt. Was meine ich damit? Ja. Ich meine damit ganz einfach gesagt, es gibt immer noch, leider Gottes, Führungskräfte, die andere Menschen führen, wie das Wort ja schon sagt, aber die haben absolut keinen Bezug dazu. Die führen über Zahlen, die führen über Organisation, über andere Leute, die führen über welchen Führungsstil man da auch immer nehmen möchte. Die sind da reingerutscht, sie sind da irgendwie da hingekommen. Die haben absolut keinen Bezug mehr zum Mensch selbst, zur Organisation, zu sich selbst. Und wenn da keine Leidenschaft fürs Thema Führung da ist, dann ist das wirklich verloren. Dann werden nicht nur die eigenen Werte dieser Führungsperson missbraucht, falsch interpretiert, täglich gelebt, sondern die, die geführt werden, die werden auf Deutsch gesagt, mal ein bisschen krass ausgedrückt, verarscht. Oh, weil du musst jemandem folgen, der absolut keine Leidenschaft für das Thema hat. Und wenn man doch sieht, wie gerade Startups, junge Unternehmen geführt werden, da steht das Brennen im Vordergrund für eine Idee, für ein Thema. Und das machen sie mit Leidenschaft. Und die gehen dahin und die sind bereit, auch Kompromisse einzugehen. Und gerade Mittelständler oder auch Großunternehmen, die haben ja da die Schwierigkeit, dass sie dann auf einmal über ein, zwei Führungsebenen selber oder noch mehr führen müssen. Mhm. Und wenn da irgendwo ein faules Ei drin ist, dann wird es schwierig in der Organisation. Dann ging das Ganze dann meistens den Bach runter. Und ich sehe da schon bei Mittelständlern, also im KMU, Deutschland ist ja auch so ein KMU-Land wie die Schweiz auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das in Österreich jetzt gerade dasselbe ist, aber da stehen ja auch Generationswechsel an. Ne? Also die irgendein Unternehmen aufgebaut haben, jetzt bei der Nachfolgeregelung da sind und diese Nachfolgeregelung, die hat dann die Situation, dass man dann wieder irgendwie sieht, hey, was gebe ich jemandem weiter? Also mein Unternehmen, das ich mit Leidenschaft gegründet habe oder zweite Generation weitergeführt habe, muss ich jetzt unter Umständen jemandem geben und gibt dann dem auch meine Mitarbeiter weiter, der vielleicht keine Leidenschaft dafür hat. Und das ist dann schon ziemlich schräg, ne?
Wunderbar, es klappt wieder mit unserer Verbindung. Das zweite Zitat: Wer nicht die Wahrheit sagt und dieselbe nicht verträgt, riskiert zu viel im Leben und im Unternehmen. Was sagst du da dazu?
Ich hatte letztens bei einer Keynote die Frage ins Publikum gestellt, wer von Ihnen kennt die Situation, dass man nicht das sagen darf, was man eigentlich sagen müsste und möchte, weil man weiß, es wird nicht anerkannt, nicht geschätzt, es ist nicht gewollt, dass man die Wahrheit spricht.
Und 70% der Hände sind hochgegangen, oder mehr.
Ja, es war echt ein tragisches Bild. Und das zeigt mir doch immer noch auf, dass man in gewissen Führungsetagen, in gewissen Ebenen einfach nicht will. Und da geht es nicht darum, dass man einfach eine Meinung äußert, weil man jetzt diese und diese Ansicht hat, sondern es geht darum, dass man wirklich Dinge anspricht und zwar so anspricht, wie sie sind und nicht so darstellt, damit man die nächste Freigabe für ein Projekt bekommt, dass man die nächste Freigabe für das weitere Vorgehen bekommt und dann mit diesen vertuschten, veränderten Zahlen dann irgendwann später kommen und sagen, ja, wir müssen das noch beachten und das geht dann aber auf ein anderes Konto oder da haben wir andere Kostenstelle, sondern nein, redet doch Klartext miteinander. Sagt doch, was ihr für euch als Wahrheit betrachtet und diskutiert das mit dem Management. Das heißt, die Wahrheit, die objektive Wahrheit ist ja sowieso immer ein schwieriges Thema, aber man soll darüber reden, man soll ehrlich die Wahrheit sagen, was man denkt, wie man sieht und das ausdiskutieren. Das ist viel nachhaltiger, viel ehrlicher zueinander und vor allem hat das mit Vertrauen zu tun.
Okay, das bedeutet, dass also eine Vertrauensbasis da ist, um überhaupt, dass sich der ein oder andere Mitarbeiter wagt, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist, der sagt, okay, das nützt eh nichts, ja, oder man will irgendwie sich nachher dann durchschlängeln. Gehen wir weiter. Du hast viele, viele Stories, über 20 oder 30 Stories drinnen. Ich habe vier, fünf mal ausgewählt. Schauen wir uns den einen oder anderen als Beispiel an. Ich habe zum Thema Selbstführung als Grundlage. Warum kommt zuerst die Selbstführung, habe ich mich gestellt, wenn es um die Führung von Menschen geht? Und bei dem Kapitel ist auch der 100-Kilometer-Marsch dabei. Haben die zwei Sachen mit was zu tun? Wenn nein, einfach erst die Frage und dann die Story noch dazu und die Konsequenz.
Die zwei Dinge haben ganz bestimmt was miteinander zu tun. Und zwar Selbstführung ist, das ist jetzt die Essenz Geschichte. Ne? Wenn du dich selbst nicht führen kannst, wieso sollst du dann andere führen wollen, sollen und dürfen? Mhm. Ne? Und Selbstführung habe ich ziemlich früh kennengelernt, ganz einen kurzen Schwenk, bevor wir zum 100-Kilometer-Marsch gehen. Ich habe ja meinen Vater relativ früh verloren, da war ich 10 Jahre alt. Und wir hatten einen Gastronomie, einen Hotelbetrieb.
Ja.
Und ich hatte da noch 2 Schwestern. Und die waren älter als ich, 5, 6 Jahre älter. Und meine Mutter musste dann das eigene Personal und uns Kindern, auf Deutsch gesagt, durchbringen mit einem Hotelbetrieb. Ne?
Ja. Ja.
Und ich war da dann ziemlich schnell vor der Herausforderung, selbstständig zu sein. Also das heißt, für mich selbst als junges Kind zu schauen, wie komme ich zu dem, was ich haben möchte, wie gehe ich im ganzen Thema nicht unter, wie kann ich unterstützen, wo muss ich mich anpassen, wie kann ich den ganzen einen Beitrag leisten. Und da merkst du dann schon, dass Eigenständigkeit, Selbstständigkeit ein großes Thema ist.
Mhm.
Und das beginnt mit dir selbst, in deiner Führung, wie du dich führst, wie du dich durch das Leben führst. Und das hat dann mit dem Thema 100 Kilometer Marsch natürlich auch so seine Gegebenheiten. Also ich war ja da, wie gesagt, im Berufsmilitär und im Gegensatz zu anderen Armeen oder anderen Abteilungen hatten wir da wirklich den 100 Kilometer Marsch innerhalb von 24 Stunden zu machen. Und am Anfang startest du da ziemlich gut eingestimmt und wohlgesonnen.
100 die Kilometer.
Und läufst und läufst und läufst und das Wetter wechselt mal und da begann es dann auch zu regnen und so sank dann auch langsam die Stimmung und wir hatten dann immer etappenweise uns gegenseitig in der Gruppe zu führen.
Mhm.
Das heißt, es waren da mehrere Personen unterwegs, aber jeder hatte mal den Part, etwas zu übernehmen und sich selbst und die anderen zu führen.
Mhm.
Und irgendwann beginnen dann die Füße weh zu tun.
Ja.
Irgendwann beginnen die Knie weh zu tun. Dein Nacken schmerzt, weil du den Rucksack auf hast. Du musst da irgendwie das Tempo halten. Du musst dich orientieren im Gelände und so weiter und so fort. Und das fordert dann schon den einen oder anderen Tribut für Personen. Aber das Ziel ist ja, gemeinsam alle miteinander durchzubringen. Und ich war ja nie wirklich so der Top-Sportler. Ich war immer so Mittelmaß, manchmal hinten, manchmal in der Mitte, manchmal vorne. Habe zwar einen Lehrgangsrekord hingestellt beim Tauchen, aber Tauchen hilft dir beim, also Streckentauchen hilft dir beim 100 Kilometer Marsch nicht wirklich viel. Da geht es dann doch ziemlich hart zu. Und ich hatte da so eine gute Gelegenheit, dann das zu versinnbildlichen, wenn du etwas erreichen möchtest. Und wir haben heute schon gesagt, Schritt für Schritt.
Ja. Na,
dann gehst du Schritt für Schritt und du gehst Tausende von Schritten, damit du diese 100 Kilometer angehst. Und ich hatte dann bei einer Pause die Gelegenheit, die Schuhe abzuziehen. Wir wurden ja dann auch immer so ärztlich ein bisschen versorgt und konnten uns auch kurz verpflegen, so kurz Marschhalte einzulegen. Und habe ich die Schuhe abgezogen und hatte dann beim linken und rechten kleinen Zeh, hatte ich nicht nur eine Blase, sondern der war vollkommen rundum eingepackt mit Wasser, mit diesem mit dieser Reaktion, wenn du eine Blase hast, ein Blasenwasser. Und ich wusste dann nichts Besseres, als meinen Zeh zu häuten und den wieder einzutapen. War im ersten Moment sehr befreiend, im zweiten Moment ziemlich, wenn man das hier sagen darf, im Podcast, und sonst musst du es einfach rausnehmen, beschissen, weil ich musste ja mit diesen 2 Füßen wieder in die Schuhe rein und merkte dann, dass ich auch hinten an der Ferse, also so 4-5 Zentimeter große Blasen bekam, die blutunterlaufen waren. Aber ich musste weiterlaufen. Das war bei ungefähr Kilometer 75. Das heißt, du hast da nochmals ein Drittel oder ein Viertel von deiner Strecke nochmals vor dir und du weißt, du musst da durch, also das Durchhalten und das gemeinsam. Das war eine tolle Erfahrung. Die möchte ich nicht nochmal wiederholen. Also ich muss jetzt nicht nochmals meine Füße gleich schinden, weil die Bilder waren natürlich dramatisch am nächsten Tag, dann, wenn du gesehen hast, wie die Leute dann davongelaufen sind oder gegangen sind. Aber wir haben das Ziel erreicht. Mhm. Ich durfte in der letzten Etappe dann die letzten 8 Kilometer meine Klasse führen und ich sagte, das waren die längsten 8 Kilometer meines Lebens.
Ja.
Weil es kam und kam und kam nicht näher. Du hast 92 Kilometer geschafft und du kommst einfach diesem 100-Kilometer-Punkt nicht näher. Und das sehe ich auch im Management so, im Berufsleben, im Privatleben. Du startest mit Euphorie, es geht dann runter, du hast Schmerzen, du hast Theater, es geht nicht, du bist niedergeschlagen, du zweifelst an dir selbst, du weißt nicht, in der Mitte sollst du jetzt oder nicht und dann kommt irgendwie der Break-Even, jetzt hast du mehr als die Hälfte und das wird dann immer schlimmer und schlimmer. Es wird ja nicht besser, es wird dann schlimmer, ne? Weil die Blasen werden ja größer.
Mhm.
Und du musst einfach durchhalten. Und wenn du da mit Gleichgesinnten dich gegenseitig unterstützen kannst, und das kannst du in Organisation, das kannst du als Startup, als Selbstständiger, wenn du dein Netzwerk aufbaust oder schon aufgebaut hast, das Ziel zu erreichen, das Leiden zu teilen, dann erreichst du auch die 100-Kilometer-Marke. Und ob jetzt 100 Kilometer oder eine kleine Aufgabe oder als Kind Fahrrad fahren lernen, wir sollten einfach wirklich wieder mal lernen, stolz zu sein auf das, was wir erreicht haben. Das ist ja auch eine Message aus diesem 100-Kilometer-Marsch mit der Selbstführung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, Ludwig, aber in der Schweiz oder in Österreich, in Deutschland habe ich es auch schon gehört, ist es ja immer so, man darf es nicht öffentlich zeigen, dass man stolz auf etwas ist. Ne? Weil du setzt dich dann über andere und du machst dich besser als andere und das ist nicht gut. Ich sage dem einfach nur Blödsinn. Weil wenn du nicht stolz sein darfst, dann klemmst du und engst deine Emotionen ein. Ne? Deine positive Energie, dass du das mit jemandem teilen möchtest, dass du das Ziel erreicht hast, das sollst du mit anderen teilen und mit anderen mit aufbauen. Dann gibt das einen gegenseitigen Effekt, dass man sich hier positiv beeinflusst und man kann Großes bewirken in ganzen Abteilungen, in ganzen Bereichen, in Teams, in Unternehmen, in Organisationen.
Ja.
Stolz zu sein heißt nicht, sich besser zu machen als andere, sondern auf das, was man erreicht hat, zurückzuschauen und zu sagen, bravo, gut gemacht, durchgehalten, ich bin stolz auf dich.
Ja, es wirkt sich dann auch auf Selbstwertgefühl aus und auf die Selbstvertrauen. Das ist ja auch eine andere Aufgabe, die auch zunächst mal schwierig erscheint, 100 Kilometer, für mich zunächst mal undenkbar, ja. Und dann weißt du auch, okay, es wird auch schwierige Zeiten geben, aber ich habe schon mal so eine große Aufgabe geschafft und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass ich die nächste große Aufgabe auch hinbekommen kann. Ja.
Richtig. Das Leben stellt dir zwar andere, größere Aufgaben, aber du kannst wenigstens sagen, wow, ich habe das geschafft. Ich hätte es mir nicht zugetraut. Und ich konnte mir nicht vorstellen, 100 Kilometer zu laufen.
Richtig.
Wie wird das enden? Ne?
Nächster Punkt ist für die Führung geboren. Und da habe ich, das hat mich an einen Management-Trainer erinnert, der gibt's heute nicht mehr, ist mittlerweile schon etliche Jahre gestorben, Michael Birkenbiel. Von ihm habe ich, dass 1-2% der Kinder bei der Geburt schon zum Führen geboren sind. Er sagt also, sie haben den Willen, andere Kinder zu lenken, auch Macht auszuüben. Ist es auch heute noch so? Und sind die anderen, was machen dann die anderen? Und da kommen wir dann auch zu dem Thema zum Führen, ja. Was sind da deine Erfahrungen? Gibt es also welche, die geboren sind, gleich von Anfang an, von klein an schon, was weiß ich, eine Gruppe anführen? Ja? Du hast ja zwei Jungs, ich hab keine Kinder. Also weißt du da aus dem privaten Bereich, aus deinem Privatleben. Wie sieht es aus? Ja? Stimmt diese Aussage? 1-2% der Kinder sind zum Führen geboren, die anderen haben es halt so zu lernen. In dem Sinne, ja. Was sagst du da dazu?
Also wissenschaftlich kann ich es natürlich nicht bestätigen oder dementieren, aber was ich sagen kann, ist wirklich meine Erfahrung. Und wenn ich da zum Beispiel schon ins Klassenzimmer schaue von unseren Jungs, dann hat man ziemlich schnell festgestellt, wer übernimmt da schon den Lead und stellt sich ein bisschen in den Vordergrund und sagt, wo es lang geht und wer nicht. Ne? Und es ist nicht die große Masse, die da steht und sagt, und auch nicht die Hälfte und auch nicht ein Drittel, so mir nach Marsch, sondern es sind immer 1-2 Leute oder Jungs oder Mädels, die hervorstechen. Ne?
Ja.
Jetzt stellt sich da die Frage, haben die das von zu Hause mitbekommen? Ich sag mal ja, weil das erste Umfeld, bevor du in den Kindergarten, Vorschule kommst, da gibt's ja gewisse Einflüsse, ne, die auf dich wirken.
Aus deinem Umfeld, ja klar.
Ja, genau, deine Familie, ja, deine engere Familie, ein bisschen weitere Verwandtschaft und so weiter. Oder wenn du in der Kinderkrippe oder in Kindertagesstätte bist, dann hast du da ja auch die Erfahrung. Und die Erfahrung, die du da machst, die führt dir zum Resultat. Also das heißt, komme ich mit diesem Verhalten dahin, wo ich hin möchte? Klappt es nicht?
Mhm.
Und das nutzen dann die Kinder im positiven Sinne für ihre eigenen Interessen aus. Ne?
Mhm.
Und wenn ich für meine eigenen Interesse, das Ego, das Egozentrische am Anfang, andere so beeinflussen kann, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich Spaß habe, dass ich Freude habe, dass ich gut unterhalten werde, dass ich mehr bekomme, dann werde ich das machen.
Mhm.
Und so geht das im Leben durch. Und ich denke, es gibt aber auch Menschen, jetzt wenn man da ins berufliche Leben reingeht, die vielleicht Führungsqualitäten haben, aber die nie rausgeschält haben. Also die haben nie das nach außen getragen, die sind sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich da so inoffiziell eine Meinung im Team bilden und eine Führungsperson sein könnten. Da gibt es ja auch die Theorie oder das Praxisbeispiel der offiziellen Führungsperson und der inoffiziellen. Aber ich sag mal, es gibt eine Veranlagung zu führen, ja, nein. Da bin ich davon überzeugt. Es gibt Situationen im Leben, wie zum Beispiel auch bei mir, die zwingen dich dazu, in frühen Kindheitsjahren selbst dafür zu sorgen, dass du nicht untergehst.
Ja.
Wenn wir jetzt das ins Management rübertragen und dann sagen, du hast das gelernt, du hast das in der Schule bekommen, du hast dann vielleicht warst in der Armee, hast da noch irgendwie einen Unteroffizier oder Offizierskarriere gemacht, dann verstärken sich diese Elemente immer mehr. Die Wichtigkeit ist aber, Menschen zu gewinnen. Nur alleine Befehle zu erteilen, führt zu nichts, auch im Unternehmen nicht, sondern du musst die Menschen von deiner Mission, von deiner Vision, von deiner Mission überzeugen. Und ich denke, wenn du das hast und für die Führung geboren bist, dann bist du mit einer Aufgabe hier auf diesem Planeten, dass etwas bewirken kannst und sollst. Und dann sollst du diese Fähigkeiten nutzen. Ich halte nichts davon zu sagen, wir sind zum Beispiel das Thema agil.
Ja.
Das ist nicht etwas, was ich im Buch groß beschrieben habe, aber so das Lean-Management, man nimmt mal Führungsstufen raus, gibt den verschiedenen Führungsstufen und der Mitarbeiter mehr Verantwortung, man geht objektbezogen, projektbezogen, teilt man sich auf und es gibt da nicht den wirklichen Führer, sondern es setzt sich so zusammen, wie es gerade notwendig ist. Ich bin überzeugt von der Naturgesetze her, dass es immer, immer eine Führungsperson braucht. Irgendjemand, der immer sagt, dann machen wir es so. Auch wenn alle entschieden haben, 5-3 oder 10-2, einer steht da, ob es nur als Moderator ist oder was auch immer, sagt, okay, jetzt machen wir es so. Stell dir mal eine Abstimmung vor, das Resultat liegt da und keiner sagt was. Da bewegt sich auch nichts.
Ja, ne? Richtig, ja.
Ja, also Führung ist immer ein Thema, vielleicht einfach die Frage, wie es projiziert wird, wie stark dass es gelebt wird, aber den Führungspunkt im eigenen Leben in der Organisation, ja, absolut. Für die Führung geboren, für mich ein Thema. Man kann aber auch Führung
lernen,
wachsen, erlernen.
Ja, gesehen, ja. Du hast dann eine Geschichte dabei mit dem Schleudertrauma bei dem Thema, warum man einfach nur nervt. Sag mal, erzähl mal kurz das und was es für uns bedeutet.
Gut, das Thema muss ich wirklich kurz fassen, weil da könnte man stundenlang darüber reden, aber das wollen wir ja nicht. Sollen wir ja hier ein Praxisbeispiel rüberbringen. Kurz gesagt, ich hatte nach den 7 Jahren Armee, nach der Zeit als Instruktor bei der Militärpolizei, habe ich gewechselt zum zivilen Polizeikorps und hatte da dann einen Arbeitsunfall. Das heißt, bei einer sicherheitspolizeilichen Übung ist mir ein Kollege, der als Gegner als Figurant da bei der Personen- und Fahrzeugkontrolle mich seitlich angesprungen hat, hat er mich da am Kopf, am Nacken gepackt, so rumgedreht und ich bin dann zu Boden gefallen und dann hat es mal kurz geknackst und ein bisschen gezogen und ich hatte dann wirklich ein Schleudertrauma, also eine Halswirbelsäulendistorsion. Das wird nicht immer überall gern gehört, gesehen. Es gibt auch Themen, die sagen, das ist gar nicht da, das gibt's gar nicht, das ist nur ein Versicherungsthema. Ich kann einfach nur sagen, ich hatte 2 Jahre lang mehr oder weniger fast täglich Kopfschmerzen. Immer wieder mal hoch, mal runter. Das Dumme bei dem Thema ist einfach, du siehst nichts. Ne? Du hast keinen Arm im Gips, kein Bein im Gips, du hast keine Manschette an, du hast keine Halskrause an. Hatte ich nie, sondern ich war dann einfach in der Physiotherapie an anderen Orten und habe dann immer wirklich durchgebissen. Und leider Gottes war es dann aber so, weil ich durchgebissen habe und nie ganz arbeitsunfähig war, obwohl man das eigentlich hätte so machen können, wurde mir dann noch ein Strick draus gezogen, weil man dann gesagt hat, einmal geht's ihm gut, einmal geht's ihm schlecht. Was soll denn das? Und jetzt wollen wir einfach sicher sein, dass er für 100% für den jeglichen Polizeidienst einsatzfähig ist. Und das konnte ich einfach nicht. Ich habe das abgeklärt mit meinem Arzt, mit meinen Therapeuten, also Physiotherapeuten, meinen Manualtherapeuten, mit meinem Case-Management vom Unternehmen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, das kriegen wir nicht zu 100% hin. Und dann habe ich wirklich schweren Herzens gesagt, gut, dann stelle ich den Antrag zur Entlassung aus dem Staatsdienst. Ne? Und das hat mir natürlich die Türe vor der Nase zugeschlagen. Ne?
Ja.
Was hat das jetzt mit Führung zu tun? Ja, wenn es dir die Türe vor der Nase zuschlägt und den Boden unter den Füßen wegzieht, dann stehst du da, musst dich neu orientieren.
Mhm.
Heute kann ich sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte.
Wow, okay.
Das passiert nicht gesundheitlich so. Gesehen.
Ja.
Nicht gesundheitlich gesehen, weil das Thema ist nicht nett. Und
ja.
Aber ich hatte dann den Berufswechsel. Ich musste den Berufswechsel angehen und ich konnte die ganzen Erfahrungen, die ich gehabt habe, dann ins operative, strategische Sicherheitsmanagement überführen.
Mhm.
Aber verstehst du, das Thema, was ich heute vielfach erlebe, ist, und auch in Organisationen, in Unternehmen, Mitarbeitern, die einfach zu jedem irgendwas meckern,
ja.
Immer jammern. Oder wenn du jemanden am Telefon hast oder irgendwo und dann hast, wie geht's dir? Ja, weißt du, ich habe das und ich habe das Problem und das Problem. Und das hatte ich ja zu gewisser Zeit ja auch.
Mhm.
Ich war einfach immer ehrlich und dann habe ich gesagt, ja du, ich habe da so, du weißt ja, Schleudertrauma, das gewisse Problem. Hey, das wollen die Leute nicht hören.
Mhm.
Die wollen nicht hören, dass dir schlecht geht.
Mhm.
Weil erstens kommen sie in eine unangenehme Situation. Wie sollen sie darauf reagieren? Sollen sie jetzt darauf eingehen oder nicht? Aber sie wollen nicht mit jemandem zu tun haben, der immer nur jammert, sondern sie wollen das Leben genießen, sie wollen das Positive sehen, sie wollen sich entwickeln, sie wollen Freude haben und nicht eine tiefe Energie verspüren.
Ja.
Und ich habe das erlebt und ich weiß es heute zu schätzen, dass ich das erlebt habe, weil ich weiß, es gibt gewisse Menschen, die haben Probleme und die sieht man nicht. Aber man muss auch da die Muße haben, in der Führung zu sagen, hey, stopp, bis jetzt und nicht weiter. Ich biete dir Hilfe an.
Mhm.
Wenn es dir hier im Unternehmen nicht passt, aus diesen und diesen Gründen, dann mach was dagegen. Dann ändere deine Einstellung. Wir schauen, dass wir gemeinsam das hinkriegen. Oder wenn es schwieriger ist, eine professionelle Unterstützung. Oder wir schauen, dass du irgendwo anders unterkommst. Aber was einfach nicht geht, ist in dieser Jammertal-Thematik irgendwie Menschen, Angestellte im Unternehmen zu haben und die mit durchzufüttern, die dann einfach keine Performance, keine Begeisterung am Tag legen und das ganze Unternehmen nur belasten.
Mhm.
Weil du weißt, im Obstkorb ein fauler Apfel, eine faule Frucht, die steckt andere an und so ist es auch mit dem Jammern. Also ich bin heute fast so weit, dass man sagen kann, wenn andere permanent jammern, dass ich dann auch mal sage, jetzt hör mal auf zu jammern, weil ich es selber durchgemacht habe.
Ja.
Aber ich habe das Verständnis dafür.
Ja,
ich weiß, dass es schwierig sein kann.
Ja, und wenn man, ja genau, und da eine passende Lösung zu finden, das ist möglicherweise zunächst mal nicht einfach, kann durchaus eine Lösung geben. Ich will nur noch zwei Aspekte herausnehmen, einmal mit der Teambildung und mit der Mitarbeitermotivation. Du hast dann in deiner beruflichen Tätigkeit also mit dem Team aufbauen, entwickeln oder neu ausrichten dürfen in deiner Aufgabe. Und da hast du auch eine spannende Geschichte zum Thema Lehrraum. Erzähl mal darüber und wie du das so gemacht hast.
In diesem Thema Lehrraum geht es ja vor allem darum, das Potenzial des Mitarbeiters im Team richtig zu platzieren. Also
ja.
Mittelständler oder Kleinunternehmen, die haben ja vielfach auch die Schwierigkeit, dass sie heute in aller Munde Fachkräftemangel.
Ja.
Ne? Also, dass man da das Problem hat, wie kriege ich die richtigen Leute hin? Dann sucht man jemanden, vielleicht weil er aus einer natürlichen Fluktuation oder weil jemand gegangen ist, sage ich jetzt mal einfach, sucht man einen Ersatz, man schaut mal, was da reinpasst, setzt die Latte ziemlich hoch. Und dann sucht man jemanden und man wartet, bis der perfekt gefunden ist.
Mhm.
Und ich bin der Meinung, dass wenn du ein Team oder eine Organisation gut aufstellen möchtest, wenn du eine Dienstleistung erbringen möchtest, wenn du innovativ sein möchtest, dann musst du ein heterogenes Team haben.
Mhm.
Heterogen heißt verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Leistungseigenschaften, weil das deckt sich nicht komplett. Ne? Da hast du Reibungsfläche, da hast du gewisse Themen, die dann nicht so einfach zu behandeln sind. Es gibt Diskussion, ist sehr anstrengend dafür.
Ja,
also da kannst du dich aufreiben. Da reichen dann die 30% des Managers für Führungsaufgaben bei Weitem nicht.
Mhm.
Aber du bist viel, viel besser unterwegs. Und was ich damit meine, ist gleichzeitig auch, man muss nicht den perfekten Mitarbeiter einstellen, der 100% auf die Stellenausschreibung oder das Stellenprofil passt. Mhm. 70-80%, da habe ich die Erfahrung gemacht, die reichen komplett aus.
Ja.
Weil dann hast du Entwicklungspotenzial. Mhm. Wenn ich jetzt da ganz kurz auf das Beispiel eingehe, als ich ja schon in Organisationen verschiedene Abteilungen, Bereiche, Teams neu aufgebaut habe, ob jetzt das mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, man kann es auch auf andere Themen transferieren, dann geht es ja darum, etwas zu entwickeln. Mhm. Und das Entwickeln bedeutet, ich muss Leute gewinnen, die professionell sind und die mehrere Funktionen abdecken können. Nicht nur den reinen Spezialisten, sondern der muss etwas anderes auch noch können. Aber ich muss dem eine Entwicklungschance bieten, ein Potenzial aufzeigen. Und das kann ich nur, wenn er einen gewissen Teil aus seinem beruflichen Vergangenheit oder privaten Umfeld mit einbringen kann, seine Expertise, aber er bei mir etwas lernt. Er muss bei mir etwas Neues dazu bekommen, etwas Neues erschaffen können. Ja. Er muss Herausforderungen haben. Man muss ihn fördern und fordern.
Okay,
und dann, dann hast du mit einem heterogenen Team gute Mitarbeiter, die mit dir mit deine Vision tragen, die mit dir mitkämpfen und nicht so schnell aufgeben. Wenn du jemanden reinholst, der auf dein Stellenprofil passt, Ludwig, dann bist du den ziemlich schnell wieder los. Weil ich bin der Überzeugung, vielfach werden Stellen ausgeschrieben, weil man selbst in den eigenen Betriebskenntnissen da sich überlegt, okay, was brauche ich? Man überlegt und tut und schaut und ist da schon mal in seinem eigenen blinden Rad unterwegs, also betriebsblind, ne? Und dann stellt man das Inserat raus oder gewinnt da über Social Media einen neuen Kandidaten, der passt vollkommen, der kommt rein und sagt, nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten, ich lerne hier nichts Neues.
Das kann ich schon alles,
ja. Es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, man kann sicher nicht jede Funktion und jeden Menschen über den gleichen Kamm scheren, aber im großen Teil bin ich davon überzeugt, man soll Mitarbeiter entwickeln können und Lehrraum füllt sich.
Ja.
Also jetzt für den privaten Gebrauch zu Hause, du kannst ein leeres Zimmer haben, das wird sich automatisch du wirst Leerraum haben, der wird sich automatisch füllen. Das ist ein Naturgesetz, ne? Also tut sich man immer wieder mal gut, ein bisschen aufzuräumen und auszumisten, damit man wieder Luft zu atmen hat, auch in der Organisation. Und wenn dann jemand reinkommt, der 70-80% erfüllt, ist das absolut okay, weil dann kann er den Rest dazu bringen. Er lernt ja mit der Organisation. Und das bedeutet für mich Verantwortung in der Führungsmanagementfunktion, hinzugehen und zu sagen, ich hole mir Profis, ich führe die Profis auch, ich gebe denen auch die Möglichkeit zu entwickeln und nicht, wie ich es vielfach doch leider wieder immer erlebe, dass man Profis reinholt, aber die Profis gar nicht ein Entwicklungspotenzial haben. Die werden dann als Externe reingeholt und sagen, das ist ein Top-Mann, eine Top-Frau, die hat alles, was wir brauchen, ne? Und dann werden die beschnitten. Dürfen die nur in der Linie denken, die dürfen nur das einbringen, was da legitim ist und ja, nicht links und rechts, das ist nicht unsere Kultur, das passt nicht hinein und dann sind die wieder weg.
Ja, richtig. Ja. Ich denke jetzt gerade an einen Unternehmer, einen Kunden von mir, der hat so ein Sanitätsunternehmen, Sanitärunternehmen mit so ca. 25 Mitarbeitern. Und du sprichst noch ein Thema an, Bilder, Symbole und Arbeitskleidung spielen auch noch eine Rolle. Erklär mal darum, warum spielen die eine Rolle und auf was sollte jetzt zum Beispiel der Unternehmer achten?
Ja, also wenn du ein Dienstleistungsunternehmen hast, wir jetzt zwar über die Webcam jetzt kommunizieren, ne, dann schauen wir ja auch, dass wir einigermaßen, ich jetzt mal, du ja auch, rasiert, ne, frisch rasiert, du hast die bessere Frisur als ich habe es ein bisschen einfacher. Da schauen wir, dass wir uns gut präsentieren.
Ne? Ja, ich beginne jetzt auch. Oben beginnt es auch schon. Ja, wird es auch schon aufgeräumt.
Ja, aber dafür bekomme ich keine Grauen mehr oder man sieht sie wenigstens nicht, weil bei mir schon alles wegrasiert ist. Ne? Aber im Unternehmen geht es doch auch darum, sich zu präsentieren. Egal, ob Handwerker, ob Dienstleistung, Produktion, was auch immer, du bist draußen und wirst wahrgenommen. Und du glaubst ja nicht, wie oft, dass man das sieht, oder vielleicht erlebst du es ja selbst auch, da denkst du irgendwie, das kann ja nicht sein, dass die da so rumlaufen. Ne? Also die haben irgendwie auch im Business jetzt, der eine hat ein Hemd an, das sieht aus, als ob man Origami gespielt hat. Okay. Was ich dann ganz schlimm finde, ist, wenn dann die Hosen zu kurz sind und all die Dinge, man merkt einfach gar nicht, wie man sich präsentiert und gibt dann Bilder ab. Und wenn du ja eine Dienstleistung einkaufst, bleiben wir mal bei der Dienstleistungsbranche, dann möchtest du ja den Wert deines Geldes, das du gibst, ja auch zurückhaben. Ne?
Okay,
ja. Also einen professionellen Wert. Mhm. Gehst du jetzt echt irgendwo hin, wo du siehst, dass Arbeitskleidung, dass die Leute total unterschiedlich daherkommen, nicht gepflegt sind, hast du da das Gefühl, dass die professionell sind? Ich denke eher nicht. Ne?
Eher weniger, ja.
Genau. Und wenn wir jetzt den Switch machen zum Design, zu den Darstellungen und Symbolen, dann denke ich mir mal, vielleicht bin ich da ein bisschen abgefärbt von der Armee her, aber das kann nicht schaden, weil Uniform oder also Einigkeit, eine Form zeigt eine gewisse Präsenz, zeigt eine gewisse Erscheinbarkeit. Ne? Und wenn du jetzt ein mittelständisches Unternehmen hast oder ein größeres Unternehmen, aber auch schon mal kleine Unternehmen, und da alle zum Beispiel gleich daherkommen, der gleichen Farbe oder anständig daherkommen und du das wiedererkennst und siehst, dann macht das einen professionellen Eindruck, als wenn du 10 unterschiedlich gekleidete Leute da hast. Mhm. Und wenn du jetzt eine Vision in deinem Unternehmen platzierst, eine Mission und sagst, wir möchten uns identifizieren, kannst du das nicht nur über Farben machen, sondern auch über Symbole.
Ja.
Und die Symbolkraft, die ist erwiesen. Man sieht das ja bei ganzen Marken, die wir haben. Jeder hat irgendwie ein Marken, ein Logo. Und es gibt ja Leute, die fahren voll auf das eine oder andere Logo ab, haben einen Schlüsselanhänger dazu, haben ein T-Shirt dazu, haben ein Poster dazu, haben einen Schal dazu, wenn es um Fußball geht und so weiter. Also da lebt man es. Aber im Unternehmen gibt es dann immer wieder Schwierigkeiten, dass man sagt, ja, man achtet nicht so darauf. Und ich denke, gerade in dieser komplexen Welt der Informationsüberreizung soll man sich doch vielleicht mal überlegen, hey, wie sieht unser Logo aus, unser Unternehmenslogo? Was sagt es aus? Wie stellt es sich dar? Ist es wirklich zeitlos? Ist es elegant? Ist es mit Kraft versehen? Kann ich da was rein interpretieren und das auch den Mitarbeitern weitergeben, dass sie sich damit identifizieren? Mhm. Und wenn du ein Logo hast, das modular aufgebaut ist, kannst du ja sogar gewissen Bereichen oder Abteilungen oder Divisionen Farben oder Elemente zuordnen, die das Ganze dann wieder in sich vereinen.
Ja, okay.
Und das ist ein Identifikationsmittel. Also da geht es nicht nur darum, aber Tausende von Franken in ein Designbüro abzugeben und zu sagen, macht mal was draus, sondern geht es darum, wirklich zu sagen, hey, wenn ich ein Symbol habe, ein Logo habe, eine Farbe habe, dann kann ich das nach außen tragen, man kann sich damit identifizieren. Und es geht ja so ein bisschen ins Thema Employer Branding, Company Identity Design. Also ich muss zuerst eine Identität haben, dann ein Design haben und dann folgen einem die Leute auch mit Freude und ziehen zum Beispiel morgens früh, wenn ich ein Hemd bekomme von meinem Unternehmen, das das Logo drauf hat, dann denke ich vielleicht, hey cool, ich bin bei dieser Firma.
Aha, das hat er mit dem Zugehörigkeit dann, stärkt die Zugehörigkeitsgefühl. Ja.
Genau.
Bietet dann auch Orientierung auf der anderen Seite für Kunden. Ja. Wenn die, sagen wir jetzt, Sanitärunternehmen immer top gekleidet da auftreten, dann weiß man, okay, das und hat es dann kennengelernt. Dann weiß man, dass dann auch Profi dann Arbeit ableisten. Ja. Die Mundpropaganda wird dann eher angeregt.
Also genau.
Ganz spannende Sache da.
Wenn du da jetzt noch in die Gesundheitsbranche ganz kurz reingehst, kannst du sagen, okay, du kannst verschiedene Abteilungen, verschiedene Funktionen mit zum Beispiel dem gleichen Grundschnitt der Kleider, aber mit unterschiedlichen Farben platzieren. Und wenn du dann jetzt gehen wir ins Thema Sicherheit rein, wenn du dann eine Orientierung brauchst im Alltag, weil du schnell eine Pflegefachkraft brauchst oder jemand aus der Intensivstation oder aus der Neuro oder aus der Chirurgie brauchst, oder ein Ereignis hast, dann kannst du mit diesen Farben und Symbolen natürlich dich schneller orientieren.
Ja.
Und andere können sich daran orientieren. Und wenn man jetzt aus der Gesundheitsbranche rausgeht und für die Fußballfans da draußen, wenn du einen Steward anschaust oder ein Sicherheitspersonal, dann haben doch die Leuchtwesten an. Mhm. Also kannst du ja da arbeitet man auch mit Farben und Symbolen, ja, kann sich im Ereignisfall natürlich viel besser und schneller orientieren. Und dazu dient einfach die Arbeitsbekleidung, die Symbolik, die du dann nicht nur an der Kleidung selber haben, ja, kannst, sondern sogar weitertragen in die Signaletik der Gebäude, der Orientierung im Gelände, im Areal oder im Objekt selbst.
Ja. Wunderbar, sehr spannend. Schließ mal mit deiner Geschichte. Ich habe noch ganz viele Sachen, aber da müssen wir dann anders mal wieder was machen. Mitarbeitermotivation habe ich jetzt noch ausgewählt, dass man das als so als Schlusspunkt von den 4, 5 Themen da, die wir jetzt hatten, noch setzen. Du schreibst, Mitarbeitermotivation bringt nichts. Ich habe selber noch ganz wenig Mitarbeiter motiviert, meiste Zeit selbstständig. Bin aber auch der Meinung, Mitarbeitermotivation bringt nichts. Vor über 20 Jahren habe ich, oder 25 Jahren habe ich da ein Buch in die Hände bekommen. Und da hat Kassert Studien, zig Studien da, über zig Studien erzählt, ja, dass einfach externe Motivation nur kurzfristig funktionieren kann. Sagen wir auf Jahresende hin mal, ja. Aber ansonsten wird sie die Motivation töten, also die innere Motivation, ne? Jetzt hast du einerseits eine Geschichte dazu und andererseits würde ich gerne also deinen Aspekt dazu hören. Da haben wir hier Ehre, Engagement, Humor, Respekt und Ehrlichkeit. Schließen wir mit der ab heute.
Super. Erzähl mal dazu. Ja, ganz kurz gesagt, ich positioniere mich natürlich schon und decke mit diesem Thema auch an, wenn ich sage, Mitarbeitermotivation von außen bringt nichts. Ne? Mhm. Weil also das Ganze, ich motiviere dich mal und hau raus jetzt und wir, ja, sind die Besten. Diese Mentalität, die wir momentan so ein bisschen sehen und dass alle von außen motiviert werden müssen, vom Animationsleiter irgendwie auf dem Schiff über der Hoteldirektor oder der Manager, der morgens sein Team zusammenholt, und auch in anderen Bereichen, denke ich einfach, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg, und nachher komme ich gleich zu diesem Wort Ehre, der wichtige und richtige Weg für die präsenzielle Führung, sprich die Präsenz und die Essenz in die Führung einzubringen, ist einfach zu sagen, ich hole mir die richtigen Mitarbeiter. Ich hole mir die Mitarbeiter, die zu mir passen, zu meiner Vision.
Zu meinen Werten auch.
Ja. Zu meinen Werten, ja, genau. Die Leidenschaft dafür aufbringen, diese Stärken und Nutzen, die Disziplin aufbringen, den Plan durchzugehen, nachzuverfolgen und die Geduld haben, langfristig mit mir den Weg zu gehen. Mhm. Und wenn ich das habe, dann sind die Mitarbeiter auch selbst motiviert und kommen mit einem ganz anderen Spirit, mit einer ganz anderen Einstellung, ja. Die sind viel, viel leistungsorientierter und orientieren sich viel mehr mit und identifizieren sich mehr mit dem Unternehmen, mit der Organisation. Mhm. Und ich hatte ja da eine Geschichte und es ist wirklich ein gutes Beispiel, obwohl es aus dem militärischen Bereich kommt, aus der Armee. Aber du weißt ja, da ist ja nicht jeder freiwillig.
Ne? Ja. Ein Teil also, schon, ein Teil, klar, eher ein größerer, klar, Teil eher weniger.
Vor allem bei der Milizarmee ist es eher unfreiwillig, bei der Berufsarmee vielleicht dann noch freiwillig, ein Stück weit, wenn man vielleicht arbeitslos ist, überlegt man sich das auch noch. Mhm. Aber da hatten wir die Situation, als ich mal kurz als Instruktor für die Offiziere zuständig war und die unter Kompanien unterstützen musste und sagen, wie bringen wir jetzt diese unterschiedlichen Leistungsniveaus und Einstellungen wirklich gemeinsam auf ein Ziel hin. Und ich habe mir das eine gewisse Zeit angeschaut, habe mir das überlegt und geschaut, wie kann ich das möglichst kurz, einfach, prägnant, klar vermitteln. Mhm. Und habe das Wort Ehre genommen. Das Wort Ehre an sich sagte schon genug, aber ich habe zu diesem Wort Ehre, zu jedem einzelnen Buchstaben ein zusätzliches Wort genommen. Du hast das erwähnt. Das erste ist Engagement. Das zweite ist Humor. Das dritte ist Respekt. Und das vierte die Ehrlichkeit. So, und wenn ich jetzt das angehe und sage, okay, was meine ich mit Engagement? Und ich erzähle es jetzt mehr aus dem beruflichen Kontext und nicht aus dem militärischen Kontext, dass deine Zuhörer und Zuseher dann auch noch Freude haben und nicht nur das Gefühl haben, wir haben die ganze Zeit über die Armee geredet. Wenn du Mitarbeiter findest, die das Engagement bringen, die bereit sind zu leiden, wie du heute schon gesagt hast, das Leiden, das schafft, erschafft etwas. Wenn du das Engagement holen kannst, einbringen kannst, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Mitarbeitern, dann musst du da bereit sein, die Extrameile zu gehen. Nicht einfach nur, ich mache das jetzt, damit wir das erreicht haben, sondern warum mache ich das? Mhm. Was ist der Sinn dahinter? Ne? Und wenn du dieses Thema für dich morgen früh angehst und sagst, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und bin ich in diesem Engagement drin? Mache ich das wirklich mit Leidenschaft, mit Begeisterung und gebe ich da alles? Dann bin ich am richtigen Ort. Wenn es längere Zeit nicht so ist, dann wird es schwierig. Dann ist das Thema Humor. Mhm. Also mal ganz ehrlich, manchmal nehmen wir uns ja schon ein bisschen zu ernst. Ich bin zwar eher der Fan vom schwarzen Humor, der ist nicht überall gern gesehen, also so Monty Python und andere, ich liebe die. Aber Humor ist etwas Wichtiges, weil Lachen befreit, man soll auch mal lachen dürfen, nicht immer alles zu ernst nehmen, aber es darf nicht auf Kosten anderer gehen. Es darf nicht auf Kosten anderer Mitarbeiter gehen, die vielleicht einen Fehler gemacht haben, die anders aussehen, die anders daherkommen, eine andere Einstellung haben, was auch immer. Aber gemeinsam lachen im Unternehmen, noch dazu sorgen und Freiheit Raum zu schaffen, dass man mal wirklich lachen kann. Respekt. Du glaubst ja nicht, wie viele Leute das keinen Respekt vor sich selbst haben.
Ja. Und gegenüber, dann noch anderen gegenüber.
Ja. Gegenüber dem anderen. Ja. Vielfach erlebe ich, dass das Top-Management gegen unten Kommentare fahren, von sich äußert, die man von unten nach oben nie geben dürfte. Mhm. Ja, aber man erlaubt sich das von oben nach unten zu platzieren und sagt dann, wo ist denn da der Respekt? Aber auch der Respekt gegenüber der Aufgabe, gegenüber des Auftrags, den wirklich dann auch anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe zwar Respekt davor, nicht Angst, Respekt. Und ich mache das jetzt auch seriös und nicht einfach nur so ein bisschen. Ne? Ja. Du kennst das mit der Dienstleistungs- und Produktionsausführung, mit der Qualität zum Beispiel. Mhm. Qualität und Respekt hat für mich schon einen gewissen Zusammenhang. Und am Schluss die Ehrlichkeit. Mhm. Ich habe da ja im Buch, in dem Chefsache präsentielle Führung auch das Kapitel sagt dem Management nicht die Wahrheit. Wir haben es heute schon mal erwähnt, auch bei der Keynote, als die Personen, die Teilnehmer, die Hand hochgehoben haben. Ich erlebe es immer wieder, dass man nicht ehrlich ist. Und ich sage dir einfach, Ehrlichkeit ist der Grundstein fürs Vertrauen. Vertrauen hat mit Sicherheit zu tun. Da fühle ich mich sicher bei dem Partner, beim Geschäftspartner, beim Lieferanten, beim Kunden, beim Abnehmer, bei meinen Mitarbeitern, bei meinem Vorgesetzten. Und wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, dann ist das Vertrauen nicht gegeben. Wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, dann liegt es meistens an dem, dass man nicht ehrlich zueinander war.
Okay, ja.
Mhm. Egal was, ich verkaufe ich verkaufe dir Schrott für einen teuren Preis. Ich bin nicht ehrlich. Ja. Ich verkaufe dir eine Idee, die eigentlich gar nicht die ist, die ich haben möchte. Ich bin nicht ehrlich. Ich verkaufe dir etwas, was ich sage, ich habe es gemacht, obwohl ich es selbst gar nicht gemacht habe, sondern meine Mitarbeiter.
Ja, richtig. Ja.
Also die Ehrlichkeit. Und dieses Wort Ehre, das habe ich dann da in diesem Kontext so platziert und mit den anderen Offizieren dann abgesprochen. Und du glaubst nicht, die Leistungsbereitschaft und der Level ist innerhalb dieser Kompanien massiv gestiegen. Ich habe das später dann auch ins berufliche, ins zivile Umfeld reingenommen, wieder, und ist für mich heute immer noch ein Leitsatz. Und der kommt an. Der kommt an beim Unternehmen, bei der Beratung, beim Coaching, der kommt an bei den Keynotes, dass die Menschen einfach sagen, das sind Werte, auf das könnte ich achten, das habe ich vernachlässigt oder genau so ist es, das habe ich vermisst.
Geht wunderbar, ist wunderbar eingängig, ja. Beginnt mit Ehre und die anderen Aspekte kann man sich dann auch leichter merken, ja. Wunderschön.
Du bist okay. Toni? Passt. Ist okay, wunderbar.
Ja, also, ganz toll, sehr spannend. Ich halte das Buch nochmal, liebe Leute. Anton Dörig, Präsentielle Führung. Mich hat's begeistert eben, die Geschichten, die er da drin hat. Wir haben heute den Auszug bekommen, nur ganz wenige, 4, 5. Da sind ja zig weitere Geschichten drinnen. Und Toni, frage dich noch, was möchtest du zum Schluss noch sagen? Hast du ein Abschlusswort, Abschlusssatz oder eine Idee?
Also all jene, die jetzt zugehört haben oder zugesehen haben, möchte ich zuerst mal sagen, danke dir, Ludwig, für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen, dass du dieses Buch als Anlass genommen hast. Aber das Buch ist nur das eine. Das Buch hat sich manifestiert und da sind Gedanken drin. Ich glaube, es sind etwa 140 Leitsätze, Merksätze, Tipps und Tricks drin und so weiter und so fort. Und noch ein Haufen Praxisbeispiele. Das ist einfach ein Schweif aus meinem Leben, was das Thema Führung, was das Thema Leidenschaft angeht oder präsentielle Führung. Was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, es ist euer Leben. Das klingt jetzt ein bisschen am Management-Thema vorbei. Soll es auch. Ich liebe die Provokation, aber es ist immer gut gemeint. Und jetzt einmal ein Kraftausdruck. Es ist verdammt nochmal euer Leben und es ist eure Zeit, die ihr vergeudet, wenn ihr am falschen Ort, mit der falschen Einstellung, mit den falschen Werten jemandem nachläuft, einer Organisation, einem Unternehmen oder Dinge macht, die nicht eurem Wesen, eurer Person, eurem Charakter entsprechen. Schaut doch, dass ihr da wirklich den Mut zusammenbringt und sagt, für das stehe ich ein. Das sind die Dinge, die ich für mich klar definieren kann und das möchte ich mit euch teilen. Da möchte ich hin, mit diesen Leuten möchte ich meine Vision, meine Mission verwirklichen, da möchte ich mein Engagement reinbringen, denn es wäre schade, die Lebenszeit im Unternehmen zu vergeuden, wenn man am falschen Ort ist. Und für all diejenigen, die mit dem Thema Führung und Unternehmen zu tun haben und Unternehmer sind, denen möchte ich sagen, denkt daran, dass ihr da das Sicherheitsnotfall-Krisenmanagement nicht vernachlässigt, sondern die Basis schafft, einmal richtig anzuschauen und klar zu definieren, welche Aufgabe habe ich, welche Verantwortung habe ich und welche Kompetenzen habe ich und was von dem delegiere ich an meine Führungs- und Fachkräfte.
Liebe das Toni, war's. Toni, ein ganz starkes Schlusswort, das gefällt mir. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, das war wieder eine Episode im Story Power Podcast. Für die, die noch zuhören, gibt es auf der Internetseite einen Beitrag, und zwar ist der zu finden unter www.storypower.ch/dörig mit D-O-E-R-I-G geschrieben. Schauen Sie sich auch die anderen Episoden an, besuchen Sie auch mein Seminar, Story Power Seminar, gibt es auf www.storypower.ch, den nächsten Termin, und ich freue mich auf eine nächste Episode und auch nächstes spannendes Gespräch für euch, liebe Selbstständigen und kleinen und KMUler. Schließe mit dem Satz, wo ein Wille ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link.